Mein Name ist Joel Ben-Jehoshua. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Universität am Institut für Philosophie in Jena und ich bin affiliierter Wissenschaftler am IDZ Jena und ich werde heute den Abend moderieren. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Hannah Arendt. Vorher hat man sich gesagt, nun ja, man hat halt Feinde. Das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Dies hätte nie geschehen dürfen. Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer. Wenn von der Präzedenzlosigkeit der Shoah die Rede ist, ist damit gemeint, dass die Shoah etwas qualitativ Neuartiges war. Sie lässt sich nicht unter eine Geschichte der Gewalt totalitärer Staaten subsumieren, so wie es der westdeutsche Historiker Ernst Nolte prominent im sogenannten Historikerstreit Ende der 1980er Jahre behauptete, als er die Shoah als eine asiatische, das heißt vom stalinistischen Gulag inspirierte Tat darzustellen versuchte. Die Shoah lässt sich auch nicht in eine Geschichte kolonialer Gewalt subsumieren, so wie es im seit einigen Jahren ausgetragenen sogenannten Historikerstreit 2.0 immer wieder behauptet wird. Und weil diese Perspektive oft gar nicht erwähnt wird, möchte ich hinzufügen, die Shoah lässt sich auch nicht ohne weiteres in die jahrhundertelange Gewaltgeschichte gegen Juden und Jüdinnen, die weit hinter Kolonialismus und Totalitarismus zurückreicht, einordnen. Die Präzedenzlosigkeit der Shoah besteht, diese Neuartigkeit, die besteht nämlich nicht in der schieren Zahl der Opfer, sondern darin, dass die Vernichtung des europäischen Judentums um der Vernichtung willen geschah. Die Shoah war nicht das Ergebnis eines vorangehenden Konflikts zwischen Juden, Jüdinnen und ihren Mördern aus Deutschland und ganz Europa, sondern das Ergebnis einer Ideologie, für die sich der Name Antisemitismus eingebürgert hat. Diese Unlogik des Antisemitismus ist es, die ihn so schwer zu begreifen macht, da auf die Frage des Warum nicht auf herkömmliche Art und Weise geantwortet werden kann. In Deutschland gibt es heute diverse Perspektiven des Erinnerns auf die NS-Verbrechen, die unter dem Begriff Erinnerungskultur zusammengefasst werden können. Diese Erinnerungskultur wurde nach Jahrzehnten des Schweigens, nachdem viele der niemals zur Rechenschaft gezogenen NS-TäterInnen ihre Leben in Ruhe zu Ende führen konnten, von einer Vielzahl von Akteuren gegen zahlreiche Widerstände erkämpft. Doch bereits hier unterschieden sich die ersten 45 Jahre nach der Shoah in der BRD und in der DDR ganz massiv. In der DDR gab es nämlich durchaus so etwas wie eine Kultur des Erinnerns an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Diese wurden jedoch vom Staat diktiert, diente der ideologischen Absicherung des eigenen Staatsverständnisses und ging mit glatten Geschichtsfälschungen einher. Demnach waren insbesondere KommunistInnen die primären Opfer der als Hitlerfaschismus bezeichneten NS-Diktatur. Und dieser Opfer- und Widerstandsmythos diente dazu, den sozialistischen deutschen Staat zu legitimieren. Juden und Jüdinnen kamen in dieser Erzählung nur am Rande vor. Die Tatsache, dass der Antisemitismus im Mittelpunkt der NS-Ideologie sowie ihrer Vernichtungspolitik stand, störte diese Erinnerungspolitik und musste verleugnet werden. Deswegen kann hier von Erinnerungskultur im eigentlichen Sinne auch nicht die Rede sein. Vielmehr handelte es sich um Geschichtsklitterung, die die Geschichte der Shoah ins Abseits stellte. Seit es also Initiativen zur Etablierung einer Erinnerungskultur, die diesen Namen verdient, gibt, ist diese Angriffen ausgesetzt. Heute sehen wir uns in einer paradoxen Situation konfrontiert. Einerseits gilt die Erinnerungskultur der Bundesrepublik insbesondere international als vorbildlich. Andererseits sieht sie sich massiven Angriffen ausgesetzt. Von einer antiimperialistischen oder postkolonialen Linken, von sogenannten QuerdenkerInnen oder ReichsbürgerInnen, von Rechten und Rechtsextremen und nicht zuletzt von deren parlamentarischen Vertretung der AfD, die eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad verfolgt. Dabei liegt die Zustimmung für diese Partei in den sogenannten neuen Bundesländern, ausschließlich Berlin, im Schnitt in etwa doppelt so hoch wie in anderen Bundesländern. Laut letzten Umfragen 31% in Thüringen, 35% in Sachsen. Angriffe auf die Erinnerungskultur kommen aus mehreren Richtungen gleichzeitig und finden dabei nicht nur verbal, sondern auch handgreiflich statt. Die Vorbereitung des Gesprächs heute Abend fiel mir vor dem Hintergrund dieser Umfragen, aber auch der derzeitigen globalen Welle des Antisemitismus und des zweiten Jahrestags des russischen Großangriffs auf die Ukraine schwer. Deswegen freue ich mich sehr, heute für unser Gespräch über Angriffe auf die Erinnerungskultur in Ost und West hervorragende GesprächspartnerInnen zu haben. Wir werden darüber diskutieren, welche Angriffe auf die Erinnerungskultur ihre Arbeit prägen und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Im Anschluss an die Diskussion hier vorne auf dem Publikum werden wir die Diskussion ins Publikum öffnen, sodass wir dann noch ungefähr 30 Minuten für eine offene Diskussion haben werden. Und auf dem Podium darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner Linken Professor Dr. Jens Christian Wagner. Er ist Historiker und seit 2020 Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und hat den damit verbundenen Lehrstuhl für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und weil das für den Abend heute relevant ist, möchte ich noch hinzufügen, von 2001 bis 2014 war er auch Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora in Nordthüringen und von 2014 bis 2020 leitete er die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Daneben sitzt Jörg Renzmann. Jörg Renzmann ist Politikwissenschaftler und seit 2022 leitet er RIAS NRW. RIAS, das ist die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Die leitet er in Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist Jörg Renzmann Mitglied im Vorstand des Berliner Think Tanks Mid-East Freedom Forum Berlin. Und am anderen Ende des Podiums begrüße ich Susanne Zielinski. Sie ist Historikerin und Literaturwissenschaftlerin, hat viele Jahre in der historisch-politischen Bildung gearbeitet. Sie ist Koordinatorin des Netzwerks Jüdisches Leben in Erfurt und seit Juli 2022 leitet sie die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Thüringen, das in Jena am IDZ angesiedelt ist. Genau, und an Sie, Frau Zielinski, möchte ich auch meine erste Frage richten. Wie gesagt, Sie leiten die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Thüringen. Und ich würde gern wissen, welche Rolle spielen die Angriffe auf die Erinnerungskultur bei Ihrer Arbeit? Welche Formen von Angriffen auf die Erinnerungskultur begegnen Ihnen dabei?
Funktioniert's, ja. Ja, also das ist ganz vielfältig. Wir haben in Thüringen natürlich eine besondere Situation, weil wir im letzten Jahresbericht herausarbeiten konnten, dass im Jahr 2022 beispielsweise der Anteil von Post-Shoah-Antisemitismus den weitaus größten Anteil von antisemitischen Vorfällen in Thüringen ausgemacht hat. Das ist eine Zahl gewesen, die weitaus höher als in anderen Bundesländern waren. Es waren nämlich 87%. Und also das heißt, es spielt hier in Thüringen einfach nochmal eine besonders große Rolle. Für das Jahr 2023 haben wir die Zahlen jetzt noch nicht endgültig ausgewertet, aber also Post-Shoah-Antisemitismus ist weiterhin absolut virulent in diesem Bundesland. Und die Arten der Vorfälle, die wir da haben aus dieser Erscheinungsform, die sind ganz vielfältig. Also das geht ganz klassisch los mit Angriffen auf Gedenkstätten, wie zum Beispiel die Gedenkstätte Buchenwald. Da wird uns Herr Wagner sicherlich noch eine ganze Menge nachher davon erzählen können. Also wir arbeiten da natürlich zusammen. Es finden Angriffe auf die Erinnerungskultur natürlich auch in Form von Angriffen auf Stolpersteine statt. Ich glaube, diejenigen, die direkt hier aus Weimar mal kommen, werden davon ein leidvolles Lied singen können. Also das findet hier recht regelmäßig statt. Das gibt es aber natürlich nicht nur in Weimar, sondern auch in anderen Thüringer Städten. In letzter Zeit auch wirklich massiv, also wo Stolpersteine mit Gips, mit Zement übergossen wurden, also wo Täter drüber geschrieben wurde, also wo das mit einer Täter-Opfer-Umkehr auch noch betrieben wird. Also wir finden das natürlich auch in anderen Gebieten, also zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona, das ist ja auch durch die Medien gegangen und glaube ich nichts Unbekanntes mehr, ein Phänomen, also das ist diese Ungeimpft-Sterne, die an die sogenannten Judensterne aus dem NS angelehnt wurden, getragen werden. Das sind Relativierungen, die der Shoah, also die sozusagen in Vergleich gesetzt wurden mit Menschen, die ungeimpft sind oder mit dem Verhalten des Staates, also wo sozusagen diese Pandemie einfach mit der Shoah gleichgesetzt wird. Das ist auch eine Form von Post-Shoah-Antisemitismus. Und das hat in Thüringen sogar im Landtag stattgefunden, weil da Abgeordnete von bestimmten Parteien, die ich jetzt hier nicht nenne, das einfach da von sich gegeben haben. Und das machen die natürlich nicht nur im Landtag, sondern auch auf Demonstrationen, auf Kundgebungen, auf Versammlungen. Genau. Und wir haben Post-Shoah-Antisemitismus, also gerade wenn wir bei diesen Vergleichen sind, natürlich auch in anderen Spektren. Also gerade wurde schon der 7.10. angesprochen. Und es ist natürlich so, dass wenn also die Kriegsaktivitäten da in Gaza besprochen werden, häufig Vergleiche zur Shoah gezogen werden. Und auch da muss man natürlich differenzieren. Das ist dann auch eine Form von Post-Shoah-Antisemitismus. Denn es ist natürlich richtig, auf das Leid und diese humanitäre Katastrophe dort hinzuweisen. Aber es ist einfach nicht vergleichbar mit der Shoah. Und da sind wir ja auch beim Thema Präzedenzlosigkeit. Ich könnte da jetzt noch endlos weitermachen. Ich glaube aber, es ist besser, wenn ich auch noch die beiden Herren zu Wort kommen lasse.
Ich habe aber noch mal eine Rückfrage. Ich glaube, fürs Publikum wäre es nicht verkehrt, wenn Sie noch mal den Begriff, den Sie jetzt oft benutzt haben, Post-Shoah-Antisemitismus klären. Der wird uns, glaube ich, auch den Abend über noch begleiten.
Genau. Also RIAS, die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, die es eben in Thüringen und auch in Nordrhein-Westfalen gibt, unterscheiden verschiedene Erscheinungsformen von Antisemitismus. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Form schlechter oder besser als die andere ist. Antisemitismus ist immer schwierig, aber es sind verschiedene Äußerungen. Und da gehört unter anderem eben der Post-Shoah-Antisemitismus dazu. Und darunter zählen alle Formen von Verherrlichung der Shoah, alle Formen von Leugnung der Shoah, der Verharmlosung der Shoah und natürlich eben auch Angriffe auf die Erinnerungskultur.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Herr Renzmann, Sie leiten RIAS Nordrhein-Westfalen. Sie haben die Ausführungen der Thüringer Kollegin gerade gehört. Wie unterscheiden sich die Erfahrungen und Forschungsergebnisse aus Nordrhein-Westfalen von dem gerade Gehörten?
Interessanterweise unterscheiden sie sich gar nicht so großartig bei uns von dem, was hier in Thüringen sich in dieser Beziehung abgespielt hat, was ja schon mal sehr interessant ist. Alles, was hier thematisiert wurde, was wir innerhalb dieser RIAS-Kriterien als Post-Shoah-Antisemitismus bezeichnen, stellen wir auch bei uns in Nordrhein-Westfalen fest. Wir stellen zudem gerade seit dem 7. Oktober auf Kundgebungen, auf Demonstrationen, ebenfalls das, was schon angedeutet wurde, fest, eine Bagatellisierung, eine Relativierung, eine Verharmlosung, eine Gleichsetzung dieser Präzedenzlosigkeit der Shoah mit dem, was sich in Gaza abspielt. Mit Vergleichen auf Kundgebungen, mit Plakaten, um Ihnen das auch mal plastisch zu zeigen, Netanyahu gleich Hitler oder ein anderes Beispiel, Holocaust does not justify another Holocaust, also ein Holocaust rechtfertigt keinen weiteren Holocaust, etc. pp. Das sind schon Beispiele, über deren Ursachen, deren Gründe wir debattieren sollten, aber nochmals, auch das findet aus verschiedenartigen Spektren und Milieus statt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen auch eine Neonazi-Szene, die ganz offen plakatiert etwa diesen Satz, Israel ist unser Unglück, in ganz klarer Anlehnung an das historische Vorbild. All das sind Dinge, die wir reflektieren und sehen sollten, aber grundsätzlich unterscheiden sich unsere Analysen, unsere Dokumentation jetzt nicht von denen in Thüringen.
Wollen Sie kurz das historische Vorbild ausführen, weil ich weiß auch nicht, ob das allen bekannt ist.
Ich meine damit die Shoah jetzt in dem Sinne, also das historische Vorbild, die Shoah, das quasi jetzt analog gesetzt wird zu israelischen Militäraktionen im Gazastreifen, in dem etwa ganz offensichtlich und offenkundig gesagt und behauptet wird, dass diese Aktion der israelischen Armee im Grunde genommen ein weiterer Shoah, ein weiterer Holocaust seien. Und dazu sollten wir kommen sicherlich noch dazu, auch reflektieren, was das dem Gehalt nach dann eigentlich sagt. Also israelisches Regierungshandeln quasi im Rahmen einer Täter-Opfer-Umkehr zu sehen, indem angenommen wird, hier handelt es sich um einen intendierten Massenmord mit dem Ziel einer genozidalen Vernichtung.
Aber ich glaube, Sie meinten eben dieses Plakat, die Israel ist unser Unglück.
Ach so, Entschuldigung, dann habe ich die Frage nicht richtig verstanden.
Das rekurriert ja auf, die Juden sind unser Unglück,
ganz genau,
ein der Slogans der Nazis.
Ja, so ist das.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das allen so bekannt ist, dass dieses die Juden sind unser Unglück mal eine gewisse Popularität in Deutschland genoss. Herr Professor Wagner, ich würde Sie auch eine ähnliche Frage stellen. Ich hatte ja eben schon erwähnt, Sie haben lange Jahre der Erfahrung, erst von 2011 bis 2014 waren Sie in Nordthüringen und dann waren Sie 6 Jahre in Niedersachsen, sind jetzt seit 2020 wieder in Thüringen. Ich würde von Ihnen gerne wissen, diese Angriffe auf die Erinnerungskultur, und Sie sind ja einer der zentralen Akteure, wenn es um Erinnerungskultur geht, diese Angriffe auf die Erinnerungskultur, wie prägen die Ihre Arbeit? Und im Anschluss daran würde ich auch gerne wissen, aus Ihren Erfahrungen in Thüringen und Niedersachsen, haben Sie da Unterschiede festgestellt?
Dass Angriffe unsere und meine Arbeit durchaus prägen, das haben wir eben schon gehört. Und ich glaube, jeder, der hier die hier im Raum sitzt, weiß, welchen Angriffen wir ausgesetzt sind. Die abgesägten Bäume des Projektes 1000 Buchen, Schmierereien von Hakenkreuzen und dergleichen, das Hitlergruß zeigen vor dem ehemaligen Krematorium, Sieg Heil rufen, all diese Sachen, die nicht täglich stattfinden. Was aber tatsächlich täglich stattfindet, sind Hassmails, die uns erreichen oder Beschimpfung am Telefon. Das geht bis hin zu Todesdrohungen. Einem freien Mitarbeiter wurden letztens erst wiederholt die Reifen seines Autos zerstochen. Also es gibt auch tätliche Angriffe, glücklicherweise bisher nur begrenzt. Und ich hoffe, dass sich das auch nicht ändert. Also, dass sie ganz aufhören natürlich. Allerdings gucken wir natürlich mit großer Sorge in die Zukunft. Und wenn Sie sagen, in Thüringen liegt die AfD bei 31%, haben Sie, glaube ich, vorhin gesagt, die Umfrageergebnisse, die ich kenne, sagen 36%. Und da sind wir dann schon nicht mehr sehr weit von den gut 40% entfernt, die AfD braucht, wenn kleinere Parteien an der 5%-Hürde scheitern, um die absolute Mehrheit im Landtag zu haben. Und was ich vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten hätte, für völlig undenkbar, ist meines Erachtens mittlerweile in den Bereich des Möglichen gerückt. Und das ist ein Ministerpräsident Höcke ab September diesen Jahres. Und das ist tatsächlich eine grauenhafte Vorstellung. Natürlich hat auch die Corona-Pandemie eine starke Rolle als Beschleuniger gespielt, sowohl in Bezug auf Holocaust-relativierende Gleichsetzungen, das haben wir ja eben schon gehört, aber auch, und das war für mich tatsächlich überraschend, im negativen Sinne sehr, sehr überraschend, wie schnell und wie breit sich ganz klassische antisemitische Verschwörungslegenden im Rahmen der Pandemieleugnung verbreiten konnte. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe gedacht, da wäre unsere Gesellschaft reifer und aufgeklärter. Und da musste ich eines Besseren belehrt werden. Und das hat sicherlich auch noch mal dazu beigetragen, dass die Angriffe auf die Gedenkstättenarbeit allgemein zugenommen haben. Nun zu der Frage nach dem Unterschieden Ost-West. Tatsächlich haben wir in Niedersachsen eigentlich im gleichen Ausmaß wie hier es mit den Problemen von Schmierereien, von Fensterscheiben, die eingeworfen werden, von Sieg Heil rufen, von Posts im Internet, wo Neonazis sich mit Ende mit dem Schuldkult und dergleichen in Bergen-Belsen präsentiert haben. Also da sehe ich eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Im Gegenteil, es gibt einige Regionen in Niedersachsen, die fast noch mehr Hotspots spezifisch geschichtsrevisionistischer Übergriffe sind als in Thüringen. Braunschweig zum Beispiel wäre da zu nennen, oder auch Moringen spielt eine unrühmliche Rolle. Insofern sehe ich da eigentlich, was das anbelangt, was die Quantität und die Qualität dieser Angriffe anbelangt, keinen Unterschied. Es gibt aber tatsächlich doch einen Unterschied. Und der ist hier in Thüringen mit Blick auf die AfD, der, dass die direkten Angriffe auf die Gedenkstätten von der AfD in Thüringen, und einige werden jetzt wahrscheinlich überrascht sein, das zu hören, nicht so stark ausgeprägt sind wie die direkten Angriffe der AfD in Niedersachsen auf die Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen. Und das ist auf den ersten Blick ein paradoxer Befund, weil wir alle wissen, dass Höcke und Co. die Erinnerungskultur ein Dorn im Auge ist. Nicht umsonst war es Höcke, der behauptet hat, wir brauchten eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Es gibt 1000 andere Äußerungen Höckes, die in dieselbe Richtung gehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass die niedersächsische AfD einen Monat vor Höckes Rede in Dresden bereits eine Pressemitteilung rausgegeben hat, in der es sinngemäß heißt, wir sollten endlich diesen irren Schuldkult aus Deutschland verbannen, damit wir wieder aufrecht und stolz durchs Land gehen können. Und das war dann nämlich die Schlussfolgerung, und dann auch in die Abschiebeoffensive gehen können. Deswegen müssen wir den Schuldkult loswerden. Und der Unterschied ist, glaube ich, und da sind wir bei dem, was Sie einführend gesagt haben, bei unterschiedlichen Geschichtsbildern Ost und West. Und ich glaube, dass die DDR-Prägung eine Rolle spielt. Und Buchenwald war ein Symbol des antifaschistischen Widerstandskampfes. Und dieser Mythos Buchenwald, der sitzt in den Köpfen derjenigen, meines Erachtens, die in der DDR erzogen wurden, sehr, sehr stark verankert. Auch bei der Wählerschaft der AfD. Und deswegen wird Höcke einen Teufel tun und Buchenwald direkt angreifen. Ich sage dazu gleich noch was, sondern wenn dann jemand angegriffen wird, dann der Direktor der Stiftung. Also die haben ja schon längst gefordert, gerade vor 2 Wochen erst wieder, dass ich abgelöst werde. Aber Buchenwald als solchen, als dieses Mythos, wird nicht angegriffen. Und das hat etwas damit zu tun, dass dieses Geschichtsbild in DDR-Zeiten, dieses Bild des antifaschistischen Widerstandskampfes auch ein Entlastungsnarrativ gewesen ist. Denn dieses Geschichtsbild folgte ja der Dimitrovschen These, wonach der Faschismus darin bestand, dass die aggressivsten Kreise des Monopolkapitals die Macht an sich gerissen haben, um die Herrschaft des Monopolkapitals in einer Krisensituation zu retten. Und diese aggressiven Kreise des Monopolkapitals, die ein Bündnis mit einigen NS-Funktionären eingegangen waren, die waren natürlich nach 1945 alle in den Westen gegangen. Die erste Ausstellung in Mittelbau-Dora 1966 eröffnet hieß, die Blutspur führt nach Bonn. Das ist dieses Geschichtsbild. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass diejenigen, die dieses Geschichtsbild hörten, die damit erzogen wurden, natürlich auch ein Entlastungsangebot erhielten. Denn die Schuldigen, die saßen alle woanders. Genauso übrigens, wie es im Westen auch wechselseitige Schuldprojektionen gegeben haben, nämlich in Form des säkularen Staatsreligion erhobenen Antikommunismus. Da zeigte man auf die DDR und sagt, das sind die neuen Nazis gewissermaßen, da sind die neuen Konzentrationslager. Das heißt aber, dieser Mythos Buchenwald, der ist sehr stark antiwestlich aufgeladen. Und wenn man sich die Propaganda der AfD anguckt, dann wird man merken, dass da sehr stark antiwestliche, antiliberale und häufig auch antizionistische Ressentiments angesprochen werden, antizionistische Ressentiments, die immer auch gleichzeitig auch eine antisemitische Triebfeder haben. Und das trifft auf fruchtbaren Boden, das ist ganz diffus natürlich, aber es trifft auf einen diffusen, fruchtbaren Boden, und deswegen werden diese Leute keinen direkten Angriff auf Buchenwald führen, sondern sich nur von den Leuten trennen wollen, die eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte im Blick haben.
Ich würde da an der Stelle, also weil das mich auch noch mal gerade ins Nachdenken gebracht hat, noch ergänzen wollen, dass das hier in Thüringen für uns in den Vorfällen auch Buchenwald außerhalb von Weimar und der Gedenkstätte immer wieder ein Thema ist, also weil wir hier auch wirklich eine ganz massive positive Bezugnahme von rechter Seite natürlich und verschiedenen Gruppierungen auf Buchenwald eben nicht der Gedenkstätte, sondern als historischem Ort haben. Also und das zeigt sich also zum Teil in wirklich ganz drastischen Vorfällen. Also wir haben zum Beispiel aus dem Fußballkontext da immer wieder eine Bezugnahme drauf. Also da gibt's ja leider dieses Other Othering, also man nennt das Othering Judenjena, also diese Alliteration, die da benutzt wird, also wo man wirklich ganz kreativ immer vorgeht und jedes Mal, also wenn der Begriff Jude in so einer negativen Form, also als Schimpfwort benutzt wird, also nicht jedes Mal, aber häufig gibt es dann eben gleich noch diese Analogie zu Buchenwald. Da gab es zum Beispiel oder gibt es immer noch einen Sticker, auf dem von wahrscheinlich gegnerischen Fans ein Fußballfanclub, also vom FC Carl Zeiss Jena diffamiert wird, also der wirklich ganz ekelhaft, also da Fans dieses Fanclubs, der heißt Sektion Weimar, in den Vordergrund gestellt werden und da wird draus gemacht Sektion Buchenwald, eben wieder mit diesen sogenannten Judensternen und entsprechenden Zeichnungen, also die das dann in die richtige Ecke rücken. Wir haben bei bestimmten Veranstaltungen, also wo rechtsextreme Personen auftreten, ja dann auch häufig immer so ein Schaulaufen, wo bestimmte Tätowierungen auch präsentiert werden, wo wir ganz häufig einfach diese Bezugnahme haben, jedem das Seine, wo in den Tätowierungen also auch Gefangene in einem Konzentrationslager gezeigt werden und. Wir hatten einen Vorfall, bei dem ganz groß Kampagne gegen einen linken Gewerkschafter gemacht wurde, also der nach Buchenwald gewünscht wurde. Also diese Bezugnahme zu Buchenwald ist ganz massiv.
Darf ich ganz kurz? Das meinte ich aber nicht. Ich meine nicht die, weil das sind klassische rechtsextreme geschichtsrevisionistische Positionen, wie wir sie aus Westdeutschland der 50er Jahre kennen. Sondern ich meine eher eine, tatsächlich eine positive Bezugnahme nicht auf das, was in Buchenwald geschehen ist, sondern als, auf Buchenwald als antifaschistisches Symbol. Und nicht umsonst treten die Weimarer MontagsdemonstrantInnen, die sich als Weimarer Revolution bezeichnen, einige werden sie wahrscheinlich schon gesehen haben, mit dem Logo der Schwurhand von Buchenwald auf. Der Schwur von Buchenwald, also den Narzissmus mit allen seinen Wurzeln auszurotten. Und das ist ein dezidierte gegen die westliche Demokratie und gegen liberales Denken gerichtete antidemokratische Haltung, die sich aber ganz diffus, verquer, krude, da kommt also, da fließt einiges zusammen, in der Tradition des antifaschistischen Widerstandskampfes sieht. So, also so Gaga das auch sein mag. Aber so verstehen sich diese Leute.
Ja, vielleicht als interessante Ergänzung aus Nordrhein-Westfalen ein Vorkommnis aus der jüngeren Vergangenheit. Also das, was Sie jetzt hier beschrieben haben, das gibt es auch bei uns. Also etwa Angriffe auf Gedenkstätten als historische Orte. Wesentlich häufiger finden sich bei uns aber auch dann Schändungen der Stolpersteine, die beschmiert werden, die entfernt werden. Und gerade in jüngerer Vergangenheit tritt hinzu, das fassen wir ja auch mit darunter, dass zum Beispiel auch Veranstaltungen an Gedenkorten, hier meine ich die Gedenkhalle in Oberhausen, das ist ein Ort von etwas überregionaler Bedeutung durchaus, da wird auch an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert mit einer, wie ich finde, sehr guten Ausstellung, dass aber dieser Ort jetzt auch genutzt wurde, um offensiv auf einer Veranstaltung, wo es um die zunächst mal historische Darstellung des arabisch-israelischen Konfliktes ging, dass diese Veranstaltung massiv gestört wurde, indem etwa behauptet wurde, die Massaker des 7. Oktober hätten angeblich gar nicht stattgefunden. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, dass das an diesem Ort geschieht. Das hat natürlich auch etwas zu tun mit einem Angriff auf die Erinnerung und in gewisser Weise auch, darauf werden wir ja noch kommen, auch einer Täter-Opfer-Umkehr.
Ja, vielen Dank für diese spannenden Beiträge. Ich würde jetzt das Rad noch ein bisschen weiter drehen und noch ein weiteres Thema aufmachen. Ich bin mir sicher, aber es gibt viele Verbindungen. Wer die Ankündigung gelesen hat, oder ich hatte es eben auch erwähnt, die Angriffe auf die Erinnerungskultur, die kommen tatsächlich von überall. Sie kommen aus der rechten, rechtsextremen Ecke, sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft und auch aus linken Kreisen. Und in diesem Zusammenhang ist seit einigen Jahren das Schlagwort vom sogenannten Historikerstreit 2.0 präsent. Und das will ich jetzt gar nicht ausführen, deswegen würde ich auch Herrn Rehnsmann fragen, was müssen wir uns unter diesem Historikerstreit 2.0 vorstellen und welche Auswirkungen hat das vielleicht auch auf Ihre Arbeit in Nordrhein-Westfalen?
Also vorstellen können wir uns darunter, wenn es den Historikerstreit 2.0 gab, Und das wird vielleicht auch erstaunen, tatsächlich eine gewisse Analogie zum Historikerstreit 1,0. Ich versuche das gleich mal zu erläutern. Der Name Ernst Nolte fiel ja im Sinne dessen, dass die These vertreten wurde, dass der deutsche Nationalsozialismus im Grunde eine Art von Antwort war, wahlweise des Bolschewismus, des Kommunismus, dass also die Nationalsozialisten in gewisser Weise in Verteidigungsabsicht gehandelt hätten und schon gar nicht aus einer originären antisemitischen Motivation heraus. Letztlich geht es beim Historikerstreit 2,0 spezifisch um einen Angriff auf das, was wir mit Fug und Recht, denke ich, die Präzedenzlosigkeit der Shoah nennen würden. Diese Präzedenzlosigkeit, die ja nach Yehuda Bauer unter anderem oder überhaupt darin besteht, das Tatmotiv in das Zentrum zu rücken, aber hinzukommt, und das ist eben sehr entscheidend, dass wir versuchen sollten, gerade heute zu verstehen, dass es sich bei dem Mord, diesem nationalsozialistischen Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden, um etwas handelte, das Staatsziel und Programm war und entsprechend auch sich gegen die gesamte Ethnie gerichtet hat, die komplett hätte vernichtet werden sollen. Das hat konkret bedeutet, das ist ja gut erforscht, dass beispielsweise auf Kreta oder auch an anderen Orten in Europa buchstäblich die letzten Winkel durchsucht wurden, wo die deutsche Besatzungsmacht Zugriff hätte, um Jüdinnen und Juden zu finden und zu deportieren. All diese Punkte gehören mit dazu. Der Historikerstreit 2,0, Steffen Klevers hat das jetzt ganz gut erforscht, andere ebenfalls, hat quasi zum Wesenskern von Teilen der postkolonialistischen Theoriebildung her zu behaupten, Dirk Moses ganz prominent, der immer wieder zitiert wird, dass interessanterweise die Nationalsozialisten auch in gewisser Weise in Verteidigungsabsicht gehandelt hätten, nämlich indem davon ausgegangen worden sei, dass Jüdinnen und Juden eine Bedrohung des Nationalsozialismus sozusagen aus einem kolonialistischen, einem imperialistischen Motiv der Opfergruppe heraus, so schwer das steht zu verstehen, gehandelt hätten. Im Grunde könnte man auch sagen, hier wird ein Teil der antisemitisch motivierten Fantasie, dieses Phantasmas, in gewisser Weise wörtlich genommen. Und sicherlich ist es ein Kernelement des Antisemitismus, das Phantasma einer jüdischen Weltherrschaft, einer vermeintlichen. Das aber jetzt quasi so zu drehen, so möchte ich es vielleicht einmal ausdrücken, dass es um eine quasi aus Sicht der Nazis reale Gefahr einer kolonialistischen Eroberung dieser verfolgten Gruppe gegangen sei, ist einfach nicht haltbar. Und so haben wir eben diese Angriffe auf die Präzedenzlosigkeit quasi von mehreren Seiten. Interessant auch, dass die sogenannte gebildete Mitte in der Regel an solchen Debatten und Diskussionen die akademische Elite gar nicht teilnimmt. Wir haben Manifestationen oder nur sehr wenig teilnimmt. Und wir sollten, finde ich, ganz rational uns die Frage stellen, inwieweit die mit Adorno zitierte Aufarbeitung der Vergangenheit tatsächlich gelungen ist. Der Antisemitismusforscher Samuel Salzborn beispielsweise würde das gerade jetzt und aktuell auch aufgrund empirischer Umfrageergebnisse glatt bezweifeln.
Ich gehe nochmal auf den zweiten Teil meiner Frage. Diese theoretischen akademischen Feuilleton-Debatten, wie schlagen die sich in antisemitischen Vorstellungen in Nordrhein-Westfalen zu? Können Sie dazu was sagen? Gibt es da schon Erkenntnisse?
Ich denke, dass sich das sehr wohl niederschlägt. Auch wir sind ja erst dabei, unseren Jahresbericht für 2023 zu erstellen, die einzelnen Vorfälle, die wir ja sehr sorgfältig verifizieren, auszuwerten, zu dokumentieren und zu analysieren. Aber selbstverständlich, auch über die RIAS-Kriterien hinaus, haben diese Debatten große Bedeutung, auch in den Manifestationen des modernen Antisemitismus, dieser häufigen Mischung aus israelbezogenem Antisemitismus und eben Post-Shoah. Antisemitismus, in dem eben der Staat Israel als Kolonialstaat denunziert wird, etc. etc. Es schlägt sich in Verlautbarungen aktuell und auch immer wieder gerade auf Kundgebungen nieder.
Frau Zielinski, jetzt andersrum als eben, Sie haben gehört, was Ihr Kollege aus Nordrhein-Westfalen gesagt hat. Wie ist die Situation in Thüringen in diesen Sachen?
Ich glaube, unterscheiden wird sich das nicht wirklich. Aber wir haben natürlich immer die Problematik, dass wir nur darüber Auskunft geben können, was uns gemeldet wird. Ne? Und in Thüringen ist die Meldestelle noch recht jung. Und tatsächlich sind das Dinge, die sich in Kontexten abspielen, also zum Beispiel auch in akademischen Kontexten, jetzt nach dem 7.10. bei bestimmten Kundgebungen und so weiter. Und da hapert es einfach noch an Vorfallmeldungen. genau, also man muss da erst dahin kommen, das sozusagen auch also wirklich mitzubekommen. Wir haben unsere Zahlen jetzt auch noch nicht so ausarbeiten können. Das heißt, ich kann jetzt nur vermuten, dass das natürlich auch hier mit eine Rolle spielen wird, aber kann dazu jetzt noch nichts Konkreteres sagen. Und das ist natürlich ja auch eine Debatte, die sich im wissenschaftlichen Bereich mit ganz stark abspielt. Und damit ist das ja nicht was, was nur in einem Bundesland stattfindet, sondern was einfach auch ganz logisch gerade deswegen einfach länderübergreifend stattfindet, weil Wissenschaft einfach nicht an Länder gebunden ist.
Ja, kurzer Kommentar dazu. Ich stimme Ihnen natürlich völlig zu. Empirisch haben wir da eigentlich keinen Beleg, weil die empirische Evidenz einfach zu dünn ist. Deswegen kann ich nur sagen, was mein subjektiver Eindruck ist. Und mein subjektiver Eindruck ist, dass es da schon einen starken Unterschied gibt zwischen Thüringen und urbanen Zentren wie Berlin, vielleicht auch Leipzig noch, insbesondere aber das Ruhrgebiet natürlich, mit einer völlig anderen Bevölkerungsstruktur, mit einem sehr hohen Anteil an migrantischer Bevölkerung, was wir in Thüringen gar nicht so haben. Und die Szene des islamistisch geprägten Antisemitismus zum Beispiel, die ist in Thüringen nach meinem Empfinden deutlich schwächer ausgeprägt als in Berlin und im Ruhrgebiet. Und wenn ich die Hochschulen mir in Thüringen angucke, ich selbst bin ja auch Hochschullehrer in Jena und dort habe ich Dinge, wie sie mir aus Berlin, von der Humboldt-Uni oder aus der FU teilweise auch aus Leipzig berichtet werden, die haben wir in Jena nicht. Also was jetzt sozusagen diese spezifisch antikolonial, antiimperialistische Spielart antisemitischer oder antizionistischer Vorstellungen. Ich glaube, das ist in Thüringen wirklich relativ schwach ausgeprägt.
Ich weiß es halt nicht, also muss ich sagen. Also weil wir haben da schon Meldungen hier und da mal bekommen. Aber es ist tatsächlich der Erfahrung vom Team hier in Thüringen so bei RIAS, dass gerade die Meldungen aus dem akademischen Bereich häufig nur sehr schwerfällig kommen, weil die Menschen, die das dort erleben, sich sehr stark scheuen, das weiterzugeben, weil da einfach die Hemmschwelle offensichtlich noch mal größer ist.
Ja, und auch vielleicht noch eine Anmerkung. Ich teile den Eindruck, aber es ist auch gerade, wenn man jetzt an die FU denkt, es gibt auch sehr wenige Juden und Jüdinnen in Thüringen, wo vielleicht auch die Sensibilität für bestimmte Thematiken noch mal größer wäre. Ich habe auch mal versucht, in Jena eine jüdische Studiengruppe zusammenzutrommeln. Eine Person hat sich gemeldet, die nach Berlin pendelt und eine Person aus Erfurt.
Also okay, sehr, sehr überschaubar. Aber also eins können wir empirisch, glaube ich, schon feststellen. Es gibt in Thüringen keine größeren Demonstrationen mit Leuten, die mit Palästina-Flaggen herumlaufen und schreien from the river to the sea, Palestine will be free, oder die sich vor irgendwelchen Ämtern als Sitzstreik positionieren und Free Palestine from German Guilt skandieren, so wie vor dem Auswärtigen Amt, was meines Erachtens nichts anderes ist als linker Schuldkult von, also der Mythos des Schuldkults, diesmal von links.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir hatten das in Nordrhein-Westfalen so oder so ähnlich, auch genau so, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Und ich teile auch Ihre Ansicht über das, was tatsächlich dann die urbanen Zentren auch in Nordrhein-Westfalen ausmacht, vor allem, aber nicht ausschließlich im Ruhrgebiet. Und das geht sehr wohl einher mit einer ganz konkreten Bedrohung von Jüdinnen und Juden gerade und auch an Hochschulen, die im Grunde um ihre Sicherheit fürchten. Das ist schon ein wichtiges Thema, und sich jetzt organisieren und entsprechend muss, um das Thema ruhig zu berühren, und sie tut es auch, die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen darauf unbedingt reagieren. Es kann nicht angehen, dass Menschen bei uns um ihre Sicherheit fürchten müssen, sofern sie universitäre Veranstaltungen besuchen möchten.
Ich hätte noch mal eine Frage zur Gedenkstätte Buchenwald konkret.
Ich wollte gerade noch was zum Historikerstreit 2.0 sagen, aber bitte. Aber
also Gedenkstätte Buchenwald. Sie bekommen die Gelegenheit, aber weil ich wollte, die Frage brannte mir schon lange auf der Zunge und ich nutze die Gelegenheit. Wer mal in der Gedenkstätte beim ehemaligen KZ Buchenwald war, dem wird dort die Präsenz von ganz vielfältigen Opfergruppen aufgefallen sein. Und ein Topos im Historikerstreit 2.0, dem sogenannten, ist ja, dass quasi nur der Juden gedacht würde. In Buchenwald sieht man aber Erinnerungsorte an KommunistInnen, Kommunisten, es waren ja nur männliche Inhaftierte dort, Kommunisten, Sozialdemokraten, Polen, Angehörige der Sowjetunion, Sinti und Roma und auch Juden und sicherlich auch noch mehr Gruppen, die ich jetzt vergessen habe. Und auch dort ist es aber so, dass nicht selten hinter der Präsenz dieser Gruppen auch wieder Kämpfe stehen. Und vor dem Hintergrund wollte ich Sie auch nochmal fragen, wie Sie diese Debatten sehen, um diese Rufe nach einer pluraleren Erinnerung, die auch im Rahmen von diesem sogenannten Historikerstreit 2.0 aufkommen.
Dann haben Sie jetzt genau die Frage gestellt zu dem, was ich sagen wollte. Insofern perfekt. Tatsächlich habe ich diesen sogenannten Historikerstreit 2.0, der eigentlich ein PublizistInnenstreit gewesen ist und kein HistorikerInnenstreit, der war nicht sehr fruchtbar, alles andere als fruchtbar. Und tatsächlich werden da zwei emanzipatorische Projekte, nämlich das genuin-deutsche Projekt einer aufgeklärten Erinnerungskultur, also einer offensiven, kritischen Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen, die auch gegenwartsbezogen ist, ausgespielt gegen das antirassistische Projekt, sich kritisch mit der Geschichte, mit der verbrecherischen Geschichte des Kolonialismus zu beschäftigen. Letzten Endes werden sich Leute wie Björn Höcke und Co. nur die Hände reiben, wenn sich progressive Lager gegenseitig zerfleischen. Insofern ist das allein aus dem Grund schon schade, dass da so Positionen publizistisch gegeneinander gespielt würden, die man meines Erachtens wissenschaftlich und auch im Rahmen der historisch-politischen Bildung durchaus zusammenführen kann. Es ist völlig richtig, aus den von Ihnen vorhin benannten Gründen, die Geschichte der Shoah, also der Ermordung der europäischen Juden, präzedenzlos zu nennen, oder Dandiner hat es mit der Singularitätsthese gemacht. Und das ist, glaube ich, absolut korrekt. Und daran würde ich auch gar nicht zweifeln wollen. Gleichwohl führt manchmal diese These dazu, dass die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden aus dem Gesamtzusammenhang der NS-Verbrechen herausgelöst wird und gewissermaßen entkontextualisiert wird. Und wir können die Geschichte der Shoah aber gar nicht erzählen und schon gar nicht erklären, ohne andere Aspekte der NS-Verbrechen in den Blick zu nehmen. Und sei es nur der Mord an Kranken, die ja die ersten gewesen sind, die in Gaskammern ermordet wurden. Wir können uns mit der Geschichte, nicht allein mit der Geschichte der Shoah auseinandersetzen, ohne uns mit der Geschichte ausländischer ZwangsarbeiterInnen auseinanderzusetzen. Die ersten, die entwürdigende Zeichen auf der Kleidung tragen mussten, waren nicht Juden. Für die wurde das im September 1941 eingeführt. Vorher schon mussten sogenannte OstarbeiterInnen und polnische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen entwürdigende Kennzeichen auf der Kleidung tragen. Das heißt, ich würde immer dafür plädieren, den Blick auf die Bandbreite der NS-Verbrechen und auf die Interdependenzen der verschiedenen Aspekte einer radikal rassistisch geprägten Verfolgungs- und Mordpolitik der Nationalsozialisten in den Blick zu nehmen. Und das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass wir den Blick auch werfen auf politisch Verfolgte, die in den Konzentrationslager gebracht wurden. Das ist ein Punkt, der mir besonders in meiner Zeit in Bergen-Belsen aufgefallen ist, also als ich in meinem Intermezzo sozusagen in Niedersachsen. Ich kam aus Buchenwald und Mittelbau-Dora, wo historisch bedingt durch die DDR immer die Geschichte der politischen Häftlinge sehr stark im Mittelpunkt gestanden hat. Und das Letzte, was ich in Dora gemacht habe, bevor ich nach Niedersachsen ging, war eine Broschüre über die jüdischen Häftlinge von Mittelbau-Dora, weil es darüber eigentlich zu wenig gab. Und ich hatte immer ein Herz sozusagen für die Marginalisierten. Und die Geschichte der Shoah war aus DDR-Perspektive oder aus der, in der Perspektive der DDR-Wissenschaft marginalisiert. Wenngleich ich das nicht sehr holzschnittartig sehen würde, zum Beispiel in Weimar ist 1983, wenn ich das richtig im Kopf habe, der jüdische Friedhof wiederhergestellt worden. Also so ganz schwarz-weiß dürfen wir die DDR auch nicht sehen. Da gab es auch von unten eine Bewegung, die sozusagen mit staatlicher Gedenkpolitik oder Geschichtspolitik gar nichts zu tun hatte. So, und dann kam ich nach Bergen-Belsen und stelle fest, dieser Ort ist nahezu ausschließlich als jüdischer Ort im öffentlichen Bewusstsein, aber auch im Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen verankert. In der Ausstellung kommen fast nur jüdische Häftlinge vor. Da dachte ich mir, das ist aber merkwürdig. Warum sollte das hier so komplett anders sein als in Buchenwald und Mittelbau-Dora? Und habe dann angefangen zu forschen. Und ziemlich schnell wurde mir klar, dass die Zahl der politischen Häftlinge in Bergen-Belsen höher war als die der jüdischen Häftlinge. Und das Erste, was ich in Niedersachsen gemacht habe, war mit Studierenden zusammen eine Ausstellung mit dem Titel Roter Winkel, politische Häftlinge in Bergen-Belsen, um sozusagen dort dem marginalisierten öffentlichen Raum zu geben. Was will ich damit sagen? Wir tun nicht gut daran, eine Gruppe, und in diesem Fall, also das ist etwas, woran unsere Erinnerungskultur in Anführungsstrichen krankt, dass wir uns meines Erachtens zu sehr, oder dass wir die Shoah herausgreifen und andere Häftlingsgruppen, andere verfolgten Gruppen und die Interdependenzen der Verfolgung aus dem Blick verlieren. Das hilft uns nicht weiter und das wird auch den Opfern nicht gerecht.
Herr Rinsmann wollte.
Kein grundsätzlicher Widerspruch, aber ein oder zwei Anmerkungen dazu seien mir gestattet. Im Grunde auf den Historikerstreit 2.0 bezogen, haben Sie aus meiner Sicht ebenfalls etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich quasi, was war, wenn wir jetzt über Einzelheiten sprechen, und wir sollten das tun und auch in Zukunft tun, da wird der Abend nicht hinreichen, aber ich finde es nichtsdestoweniger wichtig, was war denn der Kern der nationalsozialistischen Vernichtung und Vernichtungspolitik? Sich diese Frage zu stellen, heißt weder Opfergruppen gegeneinander auszuspielen, noch quasi bestimmte Narrative zu befeuern, die selber schon wieder ein antisemitischer Topos sind, in dem etwa behauptet wird, dass es ein bestimmtes Interesse etwa des Staates Israel daran gäbe, besonders herauszustellen, dass Jüdinnen und Juden verfolgt gewesen seien. Nichtsdestoweniger, und das haben Sie ja ausgeführt, war, wenn wir debattieren, inwieweit gibt es Interdependenzen, der Vorläufer aus meiner Sicht, so wie ich das der Lektüre entnehme und auch dem historischen Wissen, nicht etwa die deutschen Kolonialverbrechen, sondern tatsächlich eher die Aktion T4, die Sie zitiert haben. Das heißt, ganz konkret etwa die Vernichtungspraxis in den großen Vernichtungslagern in Polen, Treblinka, Sobibor, Belzec, während der sogenannten Aktion Reinhard, wo wir doch sehr genau nachweisen können und heute auch wissen, und die Forschung bleibt dabei ja auch nicht stehen, wer hat wie und in welcher Form hier für diese Vernichtungsaktionen quasi als Vorläufer, als, wenn man das so beschreiben darf, als Modell gedient. Absolut richtig. Und nichtsdestoweniger finde ich, dass gerade der Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden der Kern des nationalsozialistischen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik und Praxis war, was nicht bedeutet, wie gesagt, nicht andere Opfergruppen, auch wenn das nicht genügend geschehen ist, mitzusehen, das entsprechend auch zu würdigen, sie nur nicht gegeneinander auszuspielen. Vielleicht einen Satz noch. Selbstverständlich ist, soll und muss die historische Forschung genau sein. Und bevor die Nationalsozialisten etwa in Polen dazu übergegangen sind, die Jüdinnen und Juden, auch die polnischen Jüdinnen und Juden, systematisch und gezielt zu vernichten, hat es bereits so etwas wie die Sonderaktion Krakau gegeben. Das ist ein weiteres Beispiel für das, was Sie sagen, was ich auch richtig finde. Also, dass man sehr genau sein muss, dass man sehen muss, hier hat es, bevor der Massenmord an den Jüdinnen und Juden quasi begonnen wurde, bereits eine nationalsozialistische Politik gegeben, die sich in diesem Fall etwa gegen die polnische Intelligenz gerichtet hat. Auch das ist viel zu wenig bekannt, finde ich. Ich würde Ihnen also nicht widersprechen.
Dann würde ich Sie jetzt um einen Punkt ergänzen wollen. Der Antisemitismus ist zweifellos eine ganz zentrale Säule nationalsozialistischer Ideologie und nationalsozialistischer mörderischer Praxis. Ich glaube, da stimmen wir absolut überein. Alles andere zu behaupten, wäre ja auch also völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, aber es wird manchmal vergessen, dass es eine zweite, ganz, ganz grundlegende Säule der nationalsozialistischen Ideologie gab. Und das war der Antibolschewismus, der zusätzlich auch noch durch antislawischen Rassismus aufgeladen war. Und es gab allein 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, die in deutschem Gewahrsam um ihr Leben gebracht wurden. Teilweise verhungert, teilweise auch gezielt ermordet, wie 7000 sowjetische Kriegsgefangene in Buchenwald, wird auch manchmal vergessen. Und im Grunde gibt es eine Figur, in der beide Triebfedern zusammenkommen, und das ist der jüdische Rote Armist-Kommissar. Da ist beides gemeinsam aufgeladen. Und das geht alles zurück auf Stereotypen, auf Mythen wie die Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg. Da kommen diese beiden Triebfedern ja auch schon zusammen. Also die Legende, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, die meisten werden es wahrscheinlich gehört haben, die von Ludendorff und Hindenburg in die Welt gesetzt wurden, den ehemaligen Chefs der obersten Heeresleitung, die für die militärische Niederlage maßgeblich verantwortlich waren und nach der Niederlage gesagt haben, na ja, das Heer war ja im Felde ungeschlagen und in Wirklichkeit haben die bösen Kommunisten und die bösen Juden dem heldenhaft kämpfenden deutschen Soldaten von hinten den Dolch in den Rücken gestemmt. Und auch da kommt beides zusammen. Der jüdische Kommunist, der ein Verräter ist gegen den heldenhaft kämpfenden Deutschen.
Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Es darf auch ruhig Kontroversen geben, also dafür ist Raum. Also
eine Kontroverse war es, glaube ich, nicht, sondern nur eine Ergänzung. Nee.
Zum Abschluss der Diskussion hier vorne auf dem Podium hätte ich noch eine Frage. Und damit wir dem Publikum noch genug Zeit lassen, würde ich Sie um nicht allzu lange Antworten bitten. Also wir würden gerne... Ja. Wir haben ja jetzt ganz viele Phänomene, Probleme angesprochen. Die Erinnerungskultur sieht sich diversen Angriffen aus Politik und Zivilgesellschaft ausgesetzt. Und bevor wir jetzt eben die Diskussion öffnen, würde mich noch interessieren, wie kann, soll, muss sich Erinnerungskultur, was auch immer wir darunter verstehen, in Anbetracht der diskutierten Konflikte gedacht und überdacht worden werden? Welche Rolle können Politik und Zivilgesellschaft dabei spielen? Susanne, was fällt dir dazu ein?
Eine ganze Menge. Ich glaube, in dem Fall, also wir reden ja jetzt hier von Post-Shoah-Antisemitismus vor allen Dingen, nicht nur, also was kann im Rahmen der Erinnerungskultur geleistet werden? Und ich glaube, da ist es gar nicht sinnvoll, eine Form von Antisemitismus konkret herauszugreifen, sondern ich glaube, dass es sinnvoll ist, Antisemitismus als Gesamtideologie und als Gesamtkonstrukt zu verstehen. Also was, wie wir ja wissen, in unser aller Denkmustern in der westlichen Kultur leider wahnsinnig tief verankert ist. Um da ansetzen zu können, braucht es einfach breite Initiativen und es braucht im Grunde genommen nicht nur den Hebel an ein oder zwei Stellen, sondern überall. Und was ich immer sage, ist, dass ich glaube, dass es da auch einfach eine andere Methode braucht, weil unsere Aufklärung, unsere Präventionsarbeit, unsere Bildungsarbeit hinsichtlich Antisemitismus, kritischer Haltung, also beziehungsweise überhaupt Antisemitismus, besteht vor allen Dingen daraus, Informationen zu vermitteln, also was ist Antisemitismus, wie erkenne ich den, wie kann ich mich verhalten, aber es ist nur in ganz seltenen Fällen Teil dieser Präventionsarbeit methodisch den Blick auf sich selbst zu richten und zu fragen, was finde ich bei mir eigentlich persönlich für antisemitische Denkmuster, denn die haben wir alle. Und es gibt bei den meisten Leuten immer diesen Reflex, wenn es um Antisemitismus geht, immer ins Außen zu gucken, immer irgendwo anders hinzugucken, in eine andere politische Gruppierung, in eine andere gesellschaftliche Gruppierung. Und ich glaube, da wäre einfach ein wichtiger Ansatz, mehr, also den Fokus auf den Einzelnen zu lenken und bei sich selbst anzufangen, zu schauen, wo die eigenen Denkmuster problematisch sind. Und wenn das sozusagen gesamtgesellschaftlich gelingen würde, dann hätten wir natürlich eine andere Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Also weg von der Vergangenheit und Erinnerung hin in die Gegenwart eher.
Tatsächlich, ja. Also das heißt nicht, das sollte jetzt nicht falsch verstanden werden. Das heißt nicht, dass man sich an die Vergangenheit nicht mehr erinnern sollte. Also Erinnerungskultur ist eine Sache. Aber das ist das, was ich meinte. Also wenn wir hier über Post-Shoah-Antisemitismus reden, über die Präzedenzlosigkeit der Shoah, dann reden wir eben über Antisemitismus. Und den muss man als Ganzes begreifen. Und dagegen vorzugehen, das funktioniert nur, wenn man also den Blick überall hinlenkt. Und das wiederum passiert nur, wenn jeder erstmal bei sich selbst anfängt. Und da sind ganz einfache Handlungsweisen möglich, also sich damit zu beschäftigen, zu schauen, was hat man selbst für Denkmuster, Haltung zu beziehen, wenn man es natürlich im Außen sieht, auch in der eigenen Bubble sozusagen mal anzufangen und zu schauen, wo sind da problematische Sachen, mit denen ich irgendwie anfangen könnte, Solidarität mit Betroffenen zeigen und natürlich antisemitische Vorfälle bei den RIAS-Meldestellen melden.
Selbe Frage an Sie.
Ja, ich möchte das nur kurz ergänzen. Wir haben ja tatsächlich einen überschaubaren Zeitrahmen. Sie sollen ja auch noch mitdiskutieren. Es wäre allerdings in der Tat eine eigene abendfüllende Veranstaltung, sich zu überlegen, wie erstens die Zukunft der Erinnerung aussehen kann oder sollte. Zweitens über vor allem auch aus meiner Sicht Präventions-, also Bildungsangebote zu sprechen, die wir dringend uns anschauen sollten, gerade weil und wenn es um israelbezogenen Antisemitismus geht. Wir haben hier aus meiner Sicht und auch nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern der ganzen Bundesrepublik aus meiner Sicht jedenfalls erhebliche Defizite. Wir haben ein Thema, sind wir lange, lange Zeit nicht angegangen und selbstverständlich gehört dazu, mit einer Selbstreflexion zu beginnen, keine Frage, aber darüber hinaus sich auch zu überlegen, wo wollen wir mit welchen Zielgruppen, spezifischen Angeboten und auch altersgerechten Angeboten auf diese Herausforderung reagieren? Und da kann ich aus einer gewissen Berliner Erfahrung nur sagen, die jetzt inzwischen auch eine ist aus Nordrhein-Westfalen, dass wir Vorkommnisse ja schon auch bereits an Grundschulen haben. Meine Kinder sind ja in Berlin in Kreuzberg zur Schule gegangen. Insofern hat es auch dort Vorfälle antisemitischer Natur gegeben. Und wir sollten uns vielleicht auch bewusst machen, das sind ja Kinder. Hier geht es auch nicht um plakative Anklagen oder dergleichen. Auch hier möchte ich nicht missverstanden werden. Aber wir sollten das strukturelle Problem ernst nehmen, damit auseinandersetzen und mit entsprechenden Bildungsangeboten möglichst früh beginnen. Was abgewehrt wird in der Bundesrepublik Deutschland, und das ist ein wichtiges Thema, ist ja tatsächlich die Erinnerung an die Shoah. Das ist ein sehr, sehr tragendes Motiv des Antisemitismus, des modernen Antisemitismus von heute, auch bei uns in der Bundesrepublik, auch wenn sich das aus verschiedenen Milieus, aus verschiedenen Spektren speist. Darauf ist dringend zu reagieren und deshalb ist diese Erinnerung, sind Gedenkstätten von immens hoher Bedeutung. Wir sollten aber nur vielleicht diesen Satz noch, natürlich nicht aus einer Verständnisabsicht heraus, aber doch uns darüber verständigen, warum ist es auch in der Bundesrepublik für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr wichtig, sich dieser Vergangenheit, und das wissen wir ja aus empirischen Umfragen, diese Vergangenheit wichtig, sie in gewisser Weise oder auch im Detail abzuwehren, wenn es um die eigenen Familien geht, etwa um die Frage, wie stellt ihr euch denn heute vor, waren denn eure Eltern, Großeltern, Urgroßeltern eher Täter im Rahmen der Shoah oder eher Opfer? Sie werden da ganz verblüffende Antworten hören. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass wir mit einer Sensibilisierung gegen Antisemitismus sehr früh beginnen müssten, nicht nur in der Grundschule, sondern erlaubterweise noch viel früher. Und auch da gibt es inzwischen aus meiner Sicht ganz gute Angebote.
Wir haben ja 3-4 Minuten zu spät angefangen, deswegen würde ich auch ganz knallhart 3-4 Minuten überziehen und jetzt Herrn Wagner noch das Wort geben.
Ich kann es ganz kurz machen oder mittelkurz. Ganz kurz wäre, wir brauchen eine Erneuerung dessen, was wir als Erinnerungskultur bezeichnen. Zweitens, wir brauchen begriffliche Klarheit. Und drittens, wir brauchen Zivilcourage. Wollen Sie es erklärt
haben? Gerne ausführen.
Gut. Erneuerung dessen, was wir Erinnerungskultur nennen. Ich rede ein bisschen verschwurbelt und Sie werden gleich wissen, warum. Ich glaube, unsere, nicht so sehr die Arbeit in den Gedenkstätten, aber vielmehr sozusagen die, das, was wir als Erinnerungskultur im öffentlichen Raum bezeichnen, leidet darunter, dass sie zu opferzentriert ist. Was will ich damit sagen? Natürlich ist es völlig korrekt, dass wir der Opfer gedenken. Wir wollen ja nicht der Täter gedenken im Sinne der Ehrung oder der Würdigung. Aber wir müssen meines Erachtens viel mehr, und das haben wir in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan, danach fragen, warum Menschen überhaupt zu Opfer wurden. Und das heißt, wer sie zu Opfern gemacht hat. Und das heißt letzten Endes, wie die nationalsozialistische Gesellschaft, wie die Tätergesellschaft als eine radikal rassistisch formierte Gesellschaft funktioniert hat. Eine Gesellschaft, die auf zwei Säulen stand. Integrationsangeboten an die sogenannten Volksgenossen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ausgrenzung, Verfolgung und Mord an denjenigen, die nicht dazugehörten oder dazugehören durften. Mit entsprechenden Wechselwirkungen. Und was wir brauchen, ist eine wirklich quellengestützte, wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit den Wirkungsmechanismen dieser nationalsozialistischen Gesellschaft. Da geht es um Verheißungen der Ungleichheit, um Ideologien der Ungleichwertigkeit, um Autoritätshörigkeit, um Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten. Und Sie merken schon, da sind Punkte dabei, neben Rassismus und Antisemitismus und Antibolschewismus, sind Punkte dabei, die gar nicht genuin nationalsozialistisch bedingt sind, sondern auch heute ihre Wirkung entfalten. Und dann, aber nur wenn wir sauber aus der Geschichte herausarbeiten, können wir Aktualitätsbezüge herstellen. Und das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Punkt. Und das findet viel zu wenig statt in dem, was wir Erinnerungskultur nennen, sondern wir haben häufig eine völlig entkontextualisierte Trauer um die Opfer, teilweise auch ein ganz allgemeines Weinen um die Opfer des 20. Jahrhunderts. Da werden dann alle in einen Topf geworfen, als die Opfer des Nationalsozialismus oder Opfer des Stalinismus oder Opfer des Tsunami 2004 im Indischen Ozean waren. Das ist dann alles egal. Nein, wir müssen sauber differenzieren. Und warum sage ich das, was wir Erinnerungskultur nennen? Und damit komme ich zu der begrifflichen Klarheit. Meines Erachtens müssen wir auch an Begrifflichkeiten arbeiten. An was, also erinnern kann man sich doch eigentlich nur an etwas, was man selber erlebt hat. Und an was sollen sich eigentlich 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, die man nach Buchenwald führt, deren Großeltern mittlerweile den Nationalsozialismus gar nicht mehr selbst erlebt haben? Da gibt es keine Bezüge, die die herstellen können. Und wenn man denen dann sagt, erinnert euch, es gibt ein Bundesprogramm der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, das heißt Jugend erinnert. Das ist sowas von 90er, ehrlich gesagt. An was sollen die sich denn erinnern? Wenn man denen sagt, erinnert euch, dann man sieht förmlich den erhobenen Zeigefinger. Und wir alle wissen doch, dass Jugendliche auf den erhobenen Zeigefinger nicht unbedingt mit Lernerfolg reagieren. Also, sauber aus der Geschichte herausarbeiten. Begriffliche Klarheit. Wir haben im Augenblick eine Verwahrlosung der politischen Kultur in Deutschland, die hanebüchen ist. Es wird mit Begriffen agiert, ohne dass die Leute wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Auch mit dem Antisemitismus wird zum Teil agiert. Und das munter in den politischen Meinungsstreit geworfen. Ganz unsauber, genauso NS-Vergleiche, wir haben es vorhin gehört, aus der Pandemieleugner-Szene. Da werden natürlich auch ganz bewusst von rechter Seite Nebelkerzen geworfen, indem zum Beispiel Höcke und Konsorten behaupten, der Nationalsozialismus sei ja eigentlich eine linke Bewegung gewesen, weil schließlich heißt es ja Nationalsozialismus. Dahinter ist natürlich das Ziel, dass wir eine derartige Begriffsverwirrung haben, dass am Ende wir überhaupt nicht mehr wissen, worüber wir reden. Und noch ein letzter Punkt, Erinnerung und Entkontextualisierung der Erinnerung. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn vor einem Jahr sich die AfD-Bundestagsfraktion zum 27. Januar, zum Gedenktag für die Opfer des NS, fotografieren lässt mit kleinen Kärtchen, auf denen steht Hashtag We Remember. So, und das alles abgekoppelt von dem, was zu den Verbrechen geführt hat. Rassismus, Antisemitismus, Antibolschewismus, Ideologien der Ungleichwertigkeit, alles weg, alles das, was nämlich die AfD vertritt. Und dann stellt man sich dahin und sagt, we remember. Und da müssen wir tatsächlich etwas dagegen setzen, was wissenschaftlich fundiert und quellengestützt ist. Und letzter Punkt, Zivilcourage. Wir müssen im Alltag intervenieren. Und meines Erachtens völlig richtig, eine Meldung an Rias, bin ich sofort dabei, machen wir ja auch aus den Gedenkstätten heraus. Aber verdammt nochmal, wenn ich im Bus sitze und rassistische oder antisemitische Bemerkungen höre, dann muss ich was dazu sagen und nicht einfach still bleiben.
Vielen Dank auch für den Beitrag. Und jetzt würde ich tatsächlich die Diskussion ins Publikum öffnen und Sie melden sich schon die ganze Zeit. Deswegen,
ja. Mich hat das wirklich sehr betroffen, als Sie also zum Beispiel über Weimar auch im Speziellen über die Verunstaltung der Gedenksteine, der Stolpersteine gesprochen haben. Da denke ich mitunter, ich lebe in einer Blase, weil ich in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis eigentlich überhaupt niemand habe, der antisemitisch denkt. Das bedeutet aber nicht, dass es das nicht gibt und dass ich das nicht weiß. Aber ich möchte hier Folgendes für Sie vielleicht auch noch mal kurz ergänzen, aber das ist nicht alles. Ich will zu einem bestimmten Punkt noch kommen. Ich bin Jahrgang 48. Ich bin in Weimar ins Gymnasium gegangen. Ich habe nicht immer hier gelebt, lebe aber jetzt wieder hier. Habe mich beruflich mit jüdischen Elementen in der russischen und litauischen Literatur beschäftigt. Ich habe mich also wirklich damit dann also ziemlich stark auch beschäftigt, habe das aber natürlich nicht in der Kindheit. Und für Sie kann ich sagen, das ist eigentlich ganz interessant, fiel mir jetzt ein, 58 ist meiner Meinung nach die Gedenkstätte Buchenwald eingeweiht worden. Da war ich junger Pionier in dem FDGB-Haus, in diesem Haus, was jetzt von der Stadt gekauft wurde und wieder hergerichtet werden soll, was also da fand, also sozusagen die fanden diese Treffen mit den ehemaligen Häftlingen statt. Und wir sind dorthin gegangen mit Blumen und haben mit ihnen gesprochen. Und ich habe einen davon dann zu uns nach Hause geholt, um ihm zu zeigen, dass wir die Guten sind, ja, und dass wir sozusagen eben auf, ja, auf der richtigen Seite stehen. Und ich habe mich dann auch mit seinen Töchtern geschrieben und so weiter. Und vor allem aber war das für uns sozusagen eine Art Welterfahrung, weil da waren Leute aus Frankreich, aus England weniger, aber von der Resistance, die in Buchenwald ja auch eben gesessen haben. Und das war für uns unwahrscheinlich interessant. Des Weiteren möchte ich für Sie sagen, also Ihnen sagen,
können Sie bitte versuchen, auf eine Frage hinauszukommen? Was gibt noch viele Meldungen?
Ja, Entschuldigung, aber ich muss schon mal ergänzen, das stimmt nicht ganz. Das war also sehr, sehr, würde ich sagen, doch ein bisschen einseitig, was Sie zum Judentum in der DDR gesagt haben. Also ich bin Jahrgang 48. Ich bin ins Gymnasium gegangen. Wir haben, ich möchte die nicht alle erwähnen, Werke behandelt, in dem die Vernichtung, aber auch die Verfolgung des Judentums eine Rolle spielte. Es gab Filme, es gab also Bücher und so weiter und so fort. Eine andere Frage ist, ob man den Antisemitismus, den wir als Begriff überhaupt gar nicht so reflektiert haben, sondern also die Vernichtung der Juden als eine Form rassistischen Denkens, des Faschismus und so weiter und so fort. Und wir sind ja die, die das überwunden haben und wir sind auf der richtigen Seite, das richtig. Aber was nicht erfolgt ist, ist die Psychologisierung des narzisstischen Denkens, das ja gehört ja dazu, und des Antisemitismus. Wieso überhaupt, und da sind wir beim Heute, und das ist also sehr, sehr wichtig, wieso überhaupt empfinde ich Fremdheit? Insofern ist Antisemitismus natürlich eine spezifische Form des Rassismus, das ist völlig klar. Wieso aber so eine spezifische Fremdheit gerade gegenüber einem, sehr oft ist das so, einem gebildeten Juden, der für sich in Anspruch nimmt, jetzt auch uns nachdrücklich bestimmte Lebensweisheiten zu übermitteln und so weiter und so fort. Wie kommt er denn dazu? Und
ich glaube, bitte kommen Sie zum Ende.
Ja, ist jetzt gut. Aber ganz, ganz kurz noch, In meine Schule ging die Tochter von Louis Fürnberg, und ich finde, das ist also eine typische Sache auch für die DDR. Wir haben an säkulare Juden gedacht. Wir haben Religiosität eigentlich gar nicht mehr reflektiert. Und waren befreundet. Aber ich wusste gar nicht sofort, dass sie Jüdin ist am Anfang. Und dann macht nichts. Ja, das ist nicht gut.
Vielen Dank für den Beitrag. Aber es sind noch viele Leute, die sich beteiligen möchten. Deswegen muss ich das abschneiden. Und vielen Dank, Herr Wagner. Ich glaube, die Dame hinter Ihnen, die hat sich da als Nächstes gemeldet.
Und da ging es vermutlich darum, dass der Antisemitismus nicht nur eine Spielart des Rassismus ist, oder?
Aber ich kann auch kurz dazu. Bildungsreferentin für Aufklärung für Antisemitismus und Antirassismusarbeit. Vielleicht ganz klasse Begrifflichkeiten nochmal. Ich glaube, das spielt ganz groß eine Rolle, dass auch das in den Topf eingeworfen wird. Und dass wir sehen, dass mit diesem historischen Streit, beziehungsweise mit Leuten, die mit diesen Begrifflichkeiten umgehen, dass sie nicht wissen, worum sie reden. Und ganz klar zu sagen, dass Rassismus ist rassistische Diskriminierung, schlechtere Behandlung, hat nicht die gleiche Auswirkung wie Antisemitismus. Es führt zu einer Zerrottung von ganzer Menschengruppe. Was ein wichtiger Punkt ist zur Klärung, es gibt ja unterschiedliche Bestufungen davon. Aber meine Frage ist eigentlich an euch, ich bin Bildungsreferentin. Wie empfindet ihr die Erinnerungskultur, sollte in die Bildungspläne und Arbeit die Zukunft reingebracht werden? In einer Art und Weise eben auf der Stufe nicht nur auf erinnert euch, was bedeutet ein Gedenken für Jugendlichen, für die nächste Generation, was bedeutet aber auch ein Gedenken nicht nur für die nächste Generation, sondern die aktuelle Generation, die genauso im Arbeitsleben ist, die an Universitäten sind, die nächsten Vorreiter seid.
Ja, vielen Dank. Wer aus dem Podium hat Lust zu antworten?
Ja, ich glaube nämlich, dass es da manchmal Missverständnisse gibt. Ich würde tatsächlich darauf bestehen, dass Antisemitismus und Rassismus sich in ganz wichtigen und entscheidenden Punkten unterscheiden. Und niemand hat gesagt und würde das, glaube ich, auch ernsthaft irgendwie behaupten wollen, dass es auch hier darum ginge, die Opfer etwa von rassistisch motivierter Gewalt, von Übergriffen etc. klein zu reden oder das irgendwie bestreiten zu wollen. Worum es mir nur ginge, wäre eine begriffliche Trennschärfe, die Sie im Grunde ja auch selber andeuten. Das nämlich, und Sie gerade hatten das ja auch dankenswerterweise erwähnt, mit der sozusagen psychologischen oder auch psychoanalytischen Komponente darin, dass wir schon sehr genau wissen sollten, wie sich diese Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie man ja auch sagt, bisschen bombastisch dieser Begriff, aber wie die sich auch nochmal unterscheiden. Und insofern ist Antisemitismus keine Unterart oder Spielart von Rassismus, sondern etwas originär Eigenes, das sich aus anderen Motiven und aus anderen Phantasmen vor allem, wenn Sie so wollen, zusammensetzt. Es gibt auch hier Gemeinsamkeiten, keine Frage, so wie es auch Gemeinsamkeiten zwischen Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit gibt. Auch das ist wichtig, auch das wird ja erforscht. Es gibt aber auch darüber hinaus tatsächlich auch Komponenten, die in der Beziehung sehr wichtig analytisch zu fassen sind. Ich erinnere Sie nur einen Satz noch dazu, an den Täter von Halle, den Mörder von Halle, an dessen Weltbild, das ist ja gut dargestellt. Und Sie werden feststellen, anhand seiner Auslassung und auch anhand dessen, was vor Gericht dann thematisiert wurde, dass dieser Mensch ein geschlossen antisemitisches Weltbild hatte, in dem die Komponenten weiterer Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ebenfalls vertreten waren. Das Bindende war aber, zumindest aus meiner Sicht heraus, durchaus dieses, und das betone ich an dieser Stelle, geschlossen antisemitische Weltbild, eine Hermetik. Das bedeutet nicht, dass jemand, nur diesen kleinen Nebensatz, der sich etwa in einer Schule antisemitisch äußert, über geschlossene Weltbilder verfügt. Das ist schon wichtig, diese Unterschiede zu machen. Es geht ja auch um Kinder und Jugendliche. Sonst würden wir im Umkehrschluss annehmen, dass die Menschen nicht mehr erreichbar wären, was ein Trugschluss wäre. Es geht aber sehr wohl darum, bestimmte Komponenten zu sehen und sie auch zu betonen. Wenn jemand beispielsweise behauptet, die Migration in die Bundesrepublik Deutschland sei von Jüdinnen und Juden gesteuert, dann ist dieser Rassismus quasi mit im Antisemitismus darin, in dem angenommen wird, diese Fremdsteuerung, das muss ich nicht erläutern. Dahinter aber, und das ist kennzeichnend für alle modernen Formen von Antisemitismus, dieses Phantasma einer jüdischen Allmacht, eine Clique, die angeblich in der Lage sein soll, heutzutage übrigens projiziert auch auf den Staat Israel, die Geschicke der Welt zu lenken.
Und das ist tatsächlich deutlich älter, diese Phantasmen und diese Verschwörungslegenden, als der moderne Rassismus des 19. Jahrhunderts.
Möchten Sie das kurz ausführen, inwiefern das älter ist?
Ich glaube, das muss man nicht älter ausführen. Oder? Also das wissen wir alle, dass es diese Verschwörungslegenden seit Jahrhunderten gibt. Denken wir nur an die Ritualmordlegende, die übrigens fröhlichen Urständen feiert in Form von QAnon.
Da hinten war eine Frage.
Dankeschön. Ich versuche ein bisschen Zeit rauszuholen. Ich habe auch nur zwei Fragen mitgebracht. Sie berichteten vorhin von Angriffen auf Gedenkstätte, zum Beispiel Sieg-Heil-Rufe, Hitlergrüße und weitere einschlägige Ereignisse. Wie wehrhaft müssen Gedenkstätten in Anbetracht weiter wachsender rechter Strukturen und Bewegungen in Zukunft werden, um das zu vermeiden? Und die zweite Frage ist, würde ich gleich im Anschluss stellen, natürlich braucht es Zivilcourage, Sie hatten das vorhin erwähnt, am Beispiel der Frage nach der Wehrhaftigkeit, die ich gerade stellte, zu den Gedenkstätten. Es gibt Genossinnen, welche wegen Selbstjustiz vor Gericht gezogen wurden, da sie jetzt am Beispiel Buchenwald hier in Weimar angetrunkene Personen, die gerade vom Zwiebelmarkt kamen, mit rechtsextremer Haltung und Symboliken davon abhalten wollten, die Gedenkstätte zu besuchen, weil die Security aus Gründen das nicht leisten konnte. Deshalb die Frage, wo beginnt und endet für Sie Zivilcourage?
Zu dem letzten Fall werde ich gleich was sagen. Ich fange mal mit der ersten Frage an, der Wehrhaftigkeit. Unsere Aufgabe ist es, die Gedenkstätten zu schützen vor Übergriffen. Wir müssen uns aber nichts vormachen. Wir werden es niemals verhindern können, dass irgendwelche Menschen losziehen und Gedenkbäume für Opfer des KZ Buchenwald absägen. Weil die überall stehen, rund um Weimar. Die stehen ja gar nicht in der Gedenkstätte. In der Gedenkstätte haben wir eine Security, zahlen dafür 1,2 Millionen Euro im Jahr. Viel, viel Geld, das uns an anderen Stellen fehlt. Und trotzdem haben wir solche Vorfälle, weil die Security und auch Überwachungskameras nicht an jeder Stelle sein können. Unsere Aufgabe ist es, immer dann deutlich uns zu positionieren, wenn die Erinnerungskultur, wenn die Würde der Opfer des Nationalsozialismus angegriffen wird, wenn NS-Verbrechen in Zweifel gezogen werden, relativiert werden, verharmlost werden, bagatellisiert werden. Und das machen wir in vielfältiger Hinsicht, im Rahmen auch historisch-politischer Interventionen, insbesondere im öffentlichen Raum, in der Stadt, aber auch weit darüber hinaus, auch im digitalen Raum, der ein extrem wichtiger Raum geworden ist. Und eine der Hauptaufgaben, die wir haben, ist es auch zu verhindern, dass rechtsextreme, rassistische und antisemitische Ideologien normalisiert werden, dass solche Diskurse normalisiert werden. Und deshalb haben zum Beispiel Funktionäre extrem rechter Parteien, unter anderem der AfD, in Buchenwald und Mittelbau-Dora und auch in unserem Museum Zwangsarbeit, das wir demnächst eröffnen, das Verbot an Veranstaltungen teilzunehmen. Weil das diese Positionen gewissermaßen innerhalb eines zugelassenen Korridors zulässiger Meinungen legitimieren würde. Und das werden wir nicht tun. Da werden wir uns weiter dagegenhalten. Wir werden auch, sollte es zum Schlimmsten kommen und wir einen Ministerpräsidenten Höcke haben, einem solchen Ministerpräsidenten nicht gestatten, an Veranstaltungen im Buchenwald teilzunehmen. Zur Zivilcourage. Ich kenne den konkreten Fall nicht, dass da die Security versagt hat, so hatte ich das eben verstanden. Ich würde nicht der Selbstjustiz das Wort reden wollen. Ich glaube, eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus ist es, dass wir den Rechtsstaat achten. Die Nazis haben den Rechtsstaat mit Füßen getreten. Sie haben ihn abgeschafft mit der sogenannten Reichstagsbrandverordnung von Ende Februar 1933. Und wir sollten den Rechtsstaat achten und darauf vertrauen. Und wenn es nicht klappt, dann auch ein bisschen pushen. Und das tun wir ständig, dass Polizei und Staatsanwaltschaften aktiv werden. Wie gesagt, ich kenne diesen konkreten Fall nicht. Da würde ich gerne im Anschluss mit Ihnen nochmal, und da das müssen wir jetzt hier nicht in großer Runde machen, würde vielleicht zu weit führen, was das für ein Fall war. Aber ich kann Ihnen verraten, dass wir ständig Anzeige erstatten. Immer dann, wenn wir der Meinung sind, dass justiziables Verhalten vorliegt. Und wir lassen auch unterhalb des justiziablen Verhaltens, also wenn da jemand Volksverhetzung betreibt, zum Beispiel § 130 StGB, wenn wir auch unterhalb dieser Schwelle, wenn wir merken, dass jemand provozieren will und nicht in einen argumentativen Austausch mit uns möchte, sondern tatsächlich provoziert mit dem Ziel, Gruppenbetreuung im Buchenwald unmöglich zu machen oder sich der Würde des Ortes nicht entsprechend verhält, dann kriegen die Leute auch ein Hausverbot und das wird dann umgesetzt. Und ich habe schon öfter selbst die Polizei gerufen und habe da gestanden und gewartet, bis die weggefahren wurden, diese Leute.
Dort hinten gab es noch eine Meldung.
Ja, danke sehr. Meine Frage bezieht sich einmal auf das Thema Erinnerungskultur und auch, wie verhält sich dieses Erinnerungskulturkonstrukt eigentlich zum Thema Geschichtskultur? Ich weiß nicht, ob Sie sich damit auskennen. Und auch weil vorhin von Ihnen darauf eingegangen wäre, dass man schon relativ früh bildungsnah über Antisemitismus aufklären soll. Wird da nicht eigentlich ein bisschen zu wenig drüber gesprochen? Also wie zum Beispiel im Internet und wie über YouTube zum Beispiel an sich ja antisemitisches Verhalten, antisemitische Themen ganz stark aufgebaut werden. Dann auch noch eine andere Frage und zwar zu dem Aspekt der Selbstreflexion. Und Sie hatten vorhin gesagt, dass das am Anfang die Selbstreflexion stellen sollte, aber worauf baut die denn dann auf? Also man muss doch erst einen Informationsinput haben. Ich muss doch erst wissen, was Antisemitismus ist, um zu reflektieren. Deswegen, also ich würde gerne sagen, machen wir das einfach so und so und dann wird das alles gelöst. Ich verstehe, was Sie meinen mit Selbstreflexion, aber da ist mir noch nicht so hundertprozentig klar geworden, was Sie jetzt genau da mit meinen. Genau, danke sehr.
Ich würde das Pferd einfach von hinten aufzäumen und direkt darauf antworten, auf den letzten Teil. Damit ist natürlich gemeint, dass das Hand in Hand gehen muss. Also die Selbstreflexion, deswegen hatte ich vorhin von einem methodischen Ansatz gesprochen. Das kann natürlich nicht im luftleeren Raum passieren, das ist klar. Also wir können uns natürlich nicht hinstellen und sagen, so jetzt überlegen wir alle mal, wo wir was finden, ohne eine Ahnung davon zu haben. Aber das muss halt Hand in Hand gehen. Also wenn es einfach nur so funktioniert, dass Informationen gegeben werden, das und das ist Antisemitismus und wie erkenne ich das, worauf muss ich achten, dann funktioniert das normalerweise methodisch immer so, dass es ins Außen gerichtet ist, dass Beispiele aus dem Außen kommen, dass man schaut, wo man das finden kann, an welchen Orten, in welchen Gruppierungen und so weiter. Und da denke ich einfach, dass es sinnvoller wäre, dann tatsächlich den Blick auch noch mal mehr nach innen zu richten. Weil das Hauptproblem bei der Antisemitismusbekämpfung, wie ich das vorhin schon gesagt habe, auch mit ist, dass wir also immer ins Außen gucken nur und immer den Antisemitismus woanders gucken suchen. Also links zeigt nach rechts, rechts zeigt nach links. Also es wird immer in irgendeinem anderen Feld gesucht, bloß nicht in dem eigenen. Und das verhindert, dass wir wirklich in der Breite dagegen vorgehen können. Also deswegen denke ich, dass das ganz notwendig ist, da irgendwie einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, weil das sonst nicht gelingen kann und wir immer nur an einzelnen Stellen bleiben und nicht das Gesamte in den Blick nehmen können.
Ich habe jetzt noch zwei Leute auf meiner Liste. Ist es auch da hinten eine Meldung oder? Okay, dann würde ich nämlich mit Blick auf die Uhr sagen, wir sammeln das Statement und die Fragen von der Dame dort, von dem Herrn hier in dem roten Pullover und von der Dame in dem gelben.
Während das Mikrofon sammelt, antworte ich nochmal ganz schnell mit der Geschichtskultur. Also per Definition ist die Erinnerungskultur ein Teil der Geschichtskultur. Aber unabhängig davon gefällt mir der Begriff der Geschichtskultur deutlich besser als der Erinnerungskultur.
Ja, ich mache es ganz kurz. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sensibilisierung für das Thema Antisemitismus sehr früh beginnen muss. Es nicht reicht, in der Schule das mal kurz zu behandeln, sondern auch im kindlichen Bereich gearbeitet werden muss. Und da würde mich einfach interessieren, gibt es da schon gute Konzepte? Können Sie da ein bisschen ins Detail gehen, wie das umgesetzt werden könnte?
Vielen Dank. Direkt die nächste Frage. Wir sammeln erstmal.
Mich würde interessieren, wie Sie, also das Plenum, wie Sie die Notwendigkeit zur Differenzierung im Thema Antisemitismus einschätzen würden. Also ich muss ganz offen sagen, was Sie gesagt haben, hat mir so ein bisschen die Haare hochgestellt. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich kenne, so ein bisschen wie die Dame auch gesagt hat, ich kenne in meinem persönlichen Umfeld, zugegebenermaßen also in meiner Blase, zumindest in meiner eigenen Einschätzung, nur Leute, die gegen einen offen auftretenden Antisemitismus sich stellen würden. Wie viel davon dann tatsächlich die Courage haben, dann tatsächlich hinzugehen, das kann ich schwer einschätzen. Aber ich glaube, auch da wären einige dabei, die zum Beispiel, wenn jemand wegen dem Tragen einer Kippa angegriffen wird, wie das ja zum Beispiel in Berlin passiert ist und so weiter, die da durchaus auch was dazu sagen würden und versuchen würden, das Ganze zu stoppen. Denen würde ich aber sehr ungern sagen, dass das nicht genügt, dass sie diese Einstellung haben, sondern dass sie sich bitte jeden Tag noch mal fragen sollen, ob denn nicht irgendwo bei ihnen auch noch was Antisemitisches dabei ist. Also sozusagen der kleine Antisemit in uns allen dann irgendwie zu suchen, weil das verwässert alles. Das verwässert total die Einstellung und den Kampf gegen den Antisemitismus, den ich persönlich jedenfalls als wirklich gefährlich ansehe. Und da gehört dann zum Beispiel übrigens auch die Differenzierung, würde mich auch interessieren, ob Sie das so auch sehen würden, die Differenzierung zwischen dem nationalsozialistisch begründeten Antisemitismus und dem islamischen Antisemitismus. Denn es wird die ganze Zeit über jetzt über diesen großen Zug hin zum Antisemitismus und den Rückkehr des Antisemitismus gesprochen. Aber aus meiner Sicht müssen wir differenzieren, wenn wir tatsächlich dagegen vorgehen wollen, weil die Ursachen und das Herkommen ganz unterschiedlich ist. Bin schon fertig.
Danke. Vielen Dank. Noch ein Statement aus dem Internet, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, dann also jemand bedankt sich erstmal sehr für die Diskussion und für den Vortrag. Und er sagt nochmal als kleine Ergänzung zum postkolonialen Antisemitismus an Thüringer Universitäten, dass es da aktuell scheinbar an der Bauhaus-Universität auch eine Gruppe von Studierenden gibt, die halt israelfeindlich und israeldämonisierend auftreten. Und das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Er hat noch ein paar Sachen mehr geschrieben, das werde ich dann weiterleiten an Rias und so. Und ansonsten wollte ich noch ganz kurz sagen, dass es ein sehr guter Ansatz ist, bei sich selber erstmal zu schauen, welche antisemitischen Denkmuster man denn hat, um dann halt, ist einfach der beste Weg. Das ist der Weg, den wir alle gehen sollten, weil das an andere abschieben ist halt nicht die.
Vielen Dank. Wir haben jetzt drei Fragen, wenn ich das richtig sehe. Wir hatten die Frage nach der Maßnahmen in der frühkindlichen Erziehung. Dann hatten wir die Frage nach verschiedenen Abstufungen des Antisemitismus, verschiedene Bewusstheiten von Antisemitismus und dann noch die Frage nach, wenn man das so sagen möchte, nationalsozialistischem und islamisch geprägten Antisemitismus. Und ich glaube, wenn wir darauf Antworten versucht haben, dann sind wir auch mit der Zeit zu Ende. Deswegen leider keine weiteren Fragen mehr.
Gut, dann werde ich mal versuchen, beziehungsweise einfach anfangen. Jederzeit Ergänzung, keine Frage. Eine Reihe von spannenden Fragen, finde ich. Freue mich auch darüber. Zunächst mit Ihnen dort hinten beginnend auf das Statement mit möglichst früher Sensibilisierung, nenne ich das mal, im Rahmen Antisemitismus kritischer Bildung zu beginnen. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel nennen, weil das immer so schön plakativ ist, aus einer Kita. Und da geht es jetzt nicht spezifisch um Antisemitismus. Mit diesem Begriff sollte man auch so frühkindlich nicht unbedingt arbeiten. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, ich komme dann gleich zur Grundschule, Übungen mit den Kindern zu machen, die sensibilisieren im wörtlichsten Sinne. Also indem beispielsweise ein erwachsener Mensch, eine Pädagogin, ein Pädagoge, ein Kind aus einer Gruppe herausnimmt, hinter einen Paravent führt. Dort verharren die beiden dann so vielleicht 1, 2, 3 Minuten, dann gehen beide wieder zurück. Die übrigen Kinder sitzen vor diesem Paravent und werden dann gefragt, was haben wir uns denn jetzt erzählt? Was ist denn da passiert hinter dem Paravent? Und natürlich gibt es ganz verschiedene, ganz fantasiereiche und fantasievolle Arbeiten. Der Sinn der Übung, wie Sie leicht erkannt haben, liegt darin, so einen ersten Punkt zu setzen, dass das, was man nicht wissen kann, manchmal hin zu einer Gerüchtebildung führen kann und entsprechend aus meiner Sicht eine ganz sinnvolle Übung ist. Thema Grundschule. Es werden derzeit unter anderem von einer Einrichtung in Düsseldorf, aber ich nehme an, das ist auch in anderen Bundesländern natürlich der Fall, speziell für die Bedürfnisse von Grundschulen auch Programme entwickelt. Noch ist das nicht so weit verbreitet. Aber diese Anregung, ich nehme sie auch dieser Frage oder Ihrer Frage, nehmen wir natürlich alle hier sehr gerne auf und tun dann eben auch das, was in unseren Arbeitskontext fällt, um das anzugehen und zu sagen, ja, wir haben zum Beispiel eine Einregung gehört, es bräuchte auch bereits für die Grundschulen hier sehr viel Aufklärung, Sensibilisierung und übrigens auch schon zum arabisch-israelischen Konflikt an Grundschulen. Ich weiß, Aufklärung alleine hilft nicht immer, Faktenwissen ist auch immer etwas schwierig, aber man sollte schon zumindest, wie Sie auch selber gesagt haben, vorhin Herr Wagner, Haltung zeigen, Courage und den gröbsten Unwahrheiten, die dort nun einmal verbreitet werden, auch begegnen. Zur Frage der Selbstreflexion. Das ist ja keine Anklage in dem Sinne zunächst mal, sondern es soll anregen, sich selber über sich selber nachzudenken insofern und anhand eines sehr präzisen Analyseinstrumentariums, das wir ja kennen, was ist denn eventuell eine Möglichkeit, wo denke ich beispielsweise selber in Schablonen, rutscht mir nicht auch manchmal mal ein Satz heraus, den ich tradiert bekommen habe. Wie Sie, glaube ich, gesagt haben, Antisemitismus, Antijudaismus ist eine jahrhundertealte Sache. Vielleicht, wie manche sagen, die älteste Verschwörungserzählung der Welt überhaupt. Ursprünglich, und jetzt komme ich zu dieser anderen interessanten Frage, religiös motiviert. Und zwar nicht nur im Christentum, wie wir natürlich wissen, im christlichen Antijudaismus, sondern auch, und da fehlt mir auch eine Debatte, das beginnt jetzt, das finde ich auch gut, im Rahmen eines islamischen Antisemitismus, der durchaus vorhanden ist. Überleitung auch zur Aktualität. Die Charta der Hamas, meine Damen und Herren, ist im Grunde ein Dokument des Vernichtungsantisemitismus, der sich genau genommen analytisch aus zwei Quellen speist, nämlich den Hadithen, den Lebenserzählungen Mohammeds, in dem Falle ganz eindeutig judenfeindlich konnotiert, und Elementen, und das ist auch sehr wichtig, des modernen europäischen Antisemitismus, etwa indem sich positiv auf die Protokolle der Weisen von Zion bezogen wird. Sie haben hier also tatsächlich einen Komplex dazu gehört, und das gehört auch dazu, und natürlich geht es auch immer darum, nicht falsch zu generalisieren, sich klarzumachen, dass wichtige Elemente des europäischen modernen Antisemitismus, aus heutiger Sicht würde man sagen, leider ihren Weg in den Nahen und Mittleren Osten gefunden haben. Und das übrigens unter tatkräftiger nationalsozialistischer Unterstützung. Wenn Sie sich mit der Geschichte etwa des Antisemitismus im Nahen und Mittleren Osten auseinandersetzen, werden Sie sehr schnell auf die Figur des sogenannten Mufti von Jerusalem stoßen, eines Bündnispartners Adolf Hitlers, ein Kriegsverbrecher, beteiligt auch an der Shoah, der einen genuinen Antisemitismus vertreten hat, aber eben radikalisiert worden ist, unter anderem über einen Propagandasender, den es damals in der Nähe von Berlin gab, den Sender Radio Zesen. Das heißt, die Nationalsozialisten haben ihre antisemitische Propaganda sehr gezielt und sehr genau in den Nahen und Mittleren Osten verbreitet. So gibt es selbstverständlich auch in der islamischen Theologie, wenn man das jetzt so bezeichnen will, judenfeindliche Passagen. Das gilt allerdings übrigens auch nicht umstandslos für den gesamten Koran. Aber die Elemente, auf die sich gerade radikal-islamistische und terroristische Gruppen stützen, sind dem eben entlehnt. So wie man ja eine Auswahl hätte. Man könnte das ja auch anders sehen und anders darstellen. Aber heute ist es eine globale Gefahr für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt.
Genau, wir sind jetzt mit der Zeit zu Ende. Ich würde aber beiden anderen auf den Podium sitzenden nochmal die Gelegenheit geben, noch ein Statement oder noch eine Antwort zu geben. Deswegen.
Ich finde es gut, wenn ich noch mal was sagen kann, also weil ich halt merke, dass mein Punkt mit der Selbstreflexion offensichtlich doch ein bisschen hier und da auf Unmut stößt. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, also weil ich glaube, genau dann fangen wir nämlich an, drüber nachzudenken, zu diskutieren und dann bewegen sich auch Dinge. Und also ich glaube, der Punkt ist hier einfach ein Missverständnis. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Antisemitismus. Es gibt stark ausgeprägte antisemitische Vorstellungen und Ideologien und es gibt schwächer ausgeprägte antisemitische Denkmuster. Aber es gibt hier in unseren Breiten einfach niemanden, der frei von diesen antisemitischen Denkmustern wäre. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch, bei dem antisemitische Denkmuster vorhanden sind, gleich ein ausgemachter Antisemit ist. Das bedeutet aber, dass jeder von uns natürlich automatisch auch diese Verbindung von Jüdisch und Reich kennt. So, und das sind antisemitische Denkmuster. Und das fängt im Kleinen an. Und wir können im Großen Antisemitismus nur bekämpfen, wenn wir im Kleinen anfangen. Und das heißt im Kleinen bei jedem von uns selbst. Und wenn das ist, dass ich feststelle, oh, ich habe eine Phrase benutzt, die ist eigentlich antisemitisch. Wie oft wird gesagt, Brunnen vergiften oder solche Sachen? Wenn ich anfange, darüber nachzudenken und zu überlegen, ah, das kommt aus dem Mittelalter, das hat eine antisemitische Komponente, kann ich mir überlegen, muss ich das weitersagen oder muss ich es vielleicht nicht machen? Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber es geht dabei darum, einfach zu schauen, wo ist bei mir auch sowas verankert? Und wenn das jeder für sich macht, dann ist nämlich auch nicht die Abwehrhaltung mehr so groß. Also weil diese Abwehrhaltung, die jeder hat, weil keiner möchte Antisemit sein. Also auch Personen, von denen wir vielleicht sagen würden, okay, also das sind auf jeden Fall antisemitische Personen, würden oftmals von sich sagen, nee, ich bin kein Antisemit. Also wie können wir dagegen vorgehen? Nur indem wir versuchen, da ein bisschen runterzuschrauben, im Kleinen anzufangen und genauer hinzuschauen und sich nicht dem zu verwehren.
In einem haben Sie mir absolut aus dem Munde gesprochen. Es gibt mit dem Satz, es gibt keinen schlechten und keinen guten oder keinen ganz schlimmen oder weniger schlimmen Antisemitismus. Antisemitismus ist immer schlimm, egal woher er kommt. Und dass es da Verbindungslinien gibt zwischen islamisch oder islamistisch geprägten Antisemitismus auf der einen Seite und nationalsozialistischem Antisemitismus, das haben wir eben gerade gehört. Im Grunde ist der Antisemitismus auch ein koloniales Exportprodukt gewesen. Der europäische Antisemitismus, der in die Welt gezogen ist, was wir nicht zuletzt auch auf der letzten Documenta gelernt haben mit dem indonesischen Autorenkollektiv. Mir ging es darum, nochmal ganz deutlich zu sagen, dass das Ziel unserer Arbeit sein muss, Geschichtsbewusstsein zu prägen und zu stärken. Und wenn jemand geschichtsbewusst ist, und das heißt auch sich seiner eigenen Stellung, der Stellung des eigenen Selbst in der Geschichte und Gegenwart bewusst zu sein, dann weiß ich, was es bedeutet, wenn jemand auf den ersten Blick vielleicht völlig unreflektiert vom Brunnenvergifter redet oder vom Falschmünzer oder was auch immer. Und das ist gar nicht immer böse Absicht, die dahinter steht. Aber geschichtsbewusst zu denken heißt, dass einem das nicht passiert, beziehungsweise dass man dann in den Diskussionen eintritt und sagt, hör mal zu, da kommt das her, sollte man vielleicht lieber nicht verwenden. Ein ganz letzter Punkt, der mir noch wichtig ist. Sie haben mit einer Sache, glaube ich, sehr, sehr recht, Sie haben es als Frage formuliert. Sie haben gesagt, brauchen wir nicht mehr Differenzierung und begriffliche Klarheit? So ähnlich, sinngemäß haben Sie es so gefragt. Und ich würde sagen, auf jeden Fall. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir erleben ein derartiges Wirrnis, ein Wirrwarr, ein Durcheinander von Begrifflichkeiten und auch der Verwendung von bestimmten Schlagwörtern als politischer Kampfbegriff. Und dazu zählt auch der Antisemitismus. Und am schlimmsten finde ich es ehrlich gesagt, dass wir im Augenblick es mit Menschen vom extrem rechten Rand zu tun haben, die sich als Freunde der Jüdinnen und Juden gerieren und Israels regieren, darstellen. Aus zwei Gründen wahrscheinlich. Der eine Grund, ihre schmutzigen, schmutzigen rassistischen Fantasien spielen zu lassen, weil man hat ja vermeintlich denselben Feind, nämlich die bösen islamischen Migrantinnen. Und zum anderen, weil man möglicherweise Bruder im Geiste ist, in ideologischer Hinsicht mit der in Teilen rechtsextrem geprägten israelischen Regierung. Und diesem falschen Anti-Antisemitismus, dem sollten wir auch widersprechen. Auch das gehört zur begrifflichen Klarheit.
Ja, vielen, vielen Dank an alle, die an der Diskussion teilgenommen haben. Besonders natürlich hier auf unsere DiskutantInnen auf dem Podium. Ich bedanke mich sehr für Ihre Interesse, für die rege Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Applaus